Liebe Gemeinde, diese Predigt zum Thema reichlich geben möchte ich gerne am Ende anfangen. Ich fange heute einfach mal mit dem Ende an. Denn bei dem Thema schon fragt man sich ja, wie wird er denn enden? Mit einer starken Ruckrede, einer Kollektenaufforderung? Was erwartest du am Ende einer solchen Predigt zum Thema reichlich geben? Wer kann das schon reichlich geben? Kann ich mir das leisten? Was hindert dich, reichlich zu geben? Am Ende des Bibeltextes, über den ich gleich länger sprechen werde, steht ein Satz. Es gibt nämlich eine Person, an die kann niemand beim Geben ranreichen. Es gibt eine Person, der kann niemand das Wasser reichen, wenn es um das Thema Geben geht. Es gibt eine Person, die so reichlich gibt, die sich so verschenkt, dass sie alles gibt und gleichzeitig die Fülle hat. Am Ende des Briefabschnittes, mit dem ich uns ins Nachdenken und ins Handeln bringen will zum Thema reichlich geben, steht Folgendes: Dank sei Gott für die unaussprechliche Gabe. Dank sei Gott für die unaussprechliche Gabe. Der Gott, der die Welt geschaffen hat, letztlich um sie den Menschen zu übergeben und zu sagen, bewahre sie und bebaue sie in meinem Namen und sei mir gegenüber. Und der Gott, der sich verschenkt hat, hat den Namen Jesus Christus. Der hat sein Leben verschenkt, bis zum Kreuz am Tod, als Lebenshingabe, sich selbst aufgegeben, als Opfertod am Kreuz. Und diese verschwenderische Zuwendung im Leben Jesu ist erkennbar. Er hat sich Armen zugewandt und Reichen. Er ist ins Gespräch gegangen mit Ausgegrenzten und mit Etablierten. Er hat Kranke am Körper und Kranke an der Seele geheilt. Dank sei Gott für die unaussprechliche Gabe. Und dank sei Gott für den Heiligen Geist. In Johannes 20, Vers 22 heißt es, nehmt hin den Heiligen Geist. Gott ist einer, der gibt, der reichlich gibt. Wer den Gott der Bibel kennenlernt, der lernt jemanden kennen, der reichlich gibt, der sich verschenkt, der dafür lebt, dass es anderen gut geht. Und das ist das Ende dieser Predigt. Und das ist der tiefe Grund. Und das ist auch meine persönliche Motivation, darüber zu sprechen. Es ist nicht meine Motivation, weil es vielleicht einen aktuellen Anlass gibt. Das Erntedankopfer könnte man ja als Anlass sehen, jetzt über reichlich geben zu sprechen. Ja, wir sammeln in diesen Wochen das Erntedankopfer ein. Und wir haben uns viel vorgenommen, wie diese Gemeinde sich jedes Jahr viel vorgenommen hat, 55.000 Euro zu sammeln, um es aus unserem Überfluss heraus nutzbar zu machen und den Mangel anderer abzuhelfen. Ja, in allen 5 Erdteilen wird dieses Geld eingesetzt werden. Und der Apostel Paulus hat auch diesen Anlass, über das Thema zu schreiben. Er sammelt nämlich eine Kollekte für die Christen in der Hauptstadt in Jerusalem. Aber dieser Anlass ist nicht die tiefe Motivation. Es ist nicht der Grund, warum er über dieses Thema schreibt. Und auch Jesus hat zu seinen Lebzeiten immer wieder übers Geben gesprochen. In seinen Lehrgesprächen und Predigten hat er immer wieder über den Umgang mit Geld und Besitz gesprochen. Und zwar ohne, dass gerade eine Kollekte eingesammelt wurde, ohne, dass es um ein konkretes Spendenprojekt ging und ohne, dass eine ganz akute Not gerade war. Er tut das ganz, ganz häufig. Von 38 Gleichnissen handeln 16 über Geld und Besitz. Er thematisiert es, ist ein Lieblingsthema von Jesus. Würde heute Jesus nach Deutschland kommen, in diese Gemeinde, um mit uns darüber zu sprechen, er würde es schwer haben, oder? Über Geld spricht man nicht. Man hat es. So beginnt ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen auf der Finanzseite vor einiger Zeit. Dort steht Folgendes: Über Geld spricht man nicht, man hat es. Diese Redewendung kennt fast jeder und viele halten sich auch daran. Sie reden nicht über ihr Einkommen, das Geld auf der hohen Kante, den Preis des neuen Autos oder des neuen Eigenheims. Dabei wird offenbar nirgendwo sonst auf der Welt so wenig über Geld gesprochen wie in Deutschland. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der Postbank. Für knapp 64% der Deutschen ist Geld demnach immer noch ein absolutes Tabuthema. Und zwar sowohl für Männer als auch für Frauen, quer durch alle Bildungs- und Einkommensschichten. Wenn du also auch zu den 64% gehörst, die eigentlich nicht gerne über Geld reden, schon gar nicht über dein Geld, über deine Einnahmen und deine Ausgaben, dann mute ich dir jetzt zu, trotzdem weiter zuzuhören und auf das zu hören, was der Apostel Paulus zu diesem Thema über den Kreislauf des Gebens geschrieben hat. Er schreibt Folgendes in 2. Korinther 9, 6 bis 15. Dies aber bedenkt: Wer spärlich sät, wird auch spärlich ernten. Und wer im Zeichen des Segens sät, wird auch im Zeichen des Segens ernten. Jeder gebe, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, ohne Bedauern und ohne Zwang. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber lässt euch alle seine Gnade reichlich zukommen, damit ihr alle Zeit mit allem reich versorgt seid und darüber hinaus noch Mittel habt zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht: Er hat ausgestreut und hat den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber den säenden Samen gibt und Brot zur Speise, der wird auch euch das Saatgut geben in reichem Maße und die Frucht eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. In allem seid ihr reich und in allem zeigt sich ganz selbstverständlich eure Güte, die bewirkt, dass durch unsere Vermittlung Gott gedankt wird. Denn die Ausübung dieses Dienstes gleicht nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sie bewirkt auch, dass Gott über die Maßen gedankt wird, weil ihr euch in diesem Dienst bewährt. Preisen Sie Gott für den Gehorsam, mit dem ihr euch zum Evangelium von Christus bekennt und für die Selbstlosigkeit, mit der ihr an ihnen und an allen Anteil nehmt. In ihrem Gebet für euch bezeugen sie ihre Sehnsucht nach euch angesichts der überfließenden Gnade, die Gott euch zukommen ließ. Dank sei Gott für seine unbeschreiblich große Gabe. Wenn du persönlich solch einen Brief erhalten würdest, jetzt an dich adressiert, was würde dich daran ärgern? Dass du eventuell unter den Verdacht gerätst, geizig zu sein und spärlich zu geben? Dass du freudlos gibst und mit zähneknirschendem Bedauern? Dass von Gehorsam die Rede ist und von Selbstlosigkeit? Oder dass überhaupt jemand die Frechheit besitzt, vom Segen des Gebens zu schreiben? Wenn du persönlich einen solchen Brief erhalten würdest, was würde dich daran freuen? Dass es deiner Herzensentscheidung überlassen wird, was und wie viel du gibst? Dass dir versprochen wird, dass Geben Laune macht. Dass Geben Laune macht. Dass Geben Spaß macht. Keine Sorge, es kommen noch mehr. Was würde dich darauf freuen, dass geschwärmt wird darüber, dass Gott dich versorgt und es heißt dir, dass er noch darüber hinaus dir Mittel geben wird zu einem guten Werk? Und dass du nicht aus eigener Quelle schöpfen musst, sondern aus Gottes Überfluss. Also mich freut an diesem Briefabschnitt, wie oft und wie klar davon die Rede ist, dass Gott gibt, dass Gott reichlich gibt. Darin liegt für mich auch die entscheidende Brille, solche Briefe zu lesen. Ich wollte eigentlich nicht darüber sprechen, aber ich weiß nicht, wie der Brief der Pastor und Gemeindeleiter zum Thema Spenden empfunden wurde. Manche hat auch bestimmt die Brille aufgesetzt. Was wollen die denn jetzt von dir? von mir natürlich. Und solch ein Brief redet erstmal davon, was Gott gibt. Deshalb ist meine Frage, wie wird es denn möglich, einen solchen Lebensstil zu entwickeln, nach dem Motto, reichlich geben? Wie wird man zu solch einem Sämann, der einfach reichlich gibt von dem, was er hat? Es wird dadurch, dass man sich klar macht, dass Gott gibt und dass Gott reichlich gibt. Und im Bild der Landwirtschaft gibt Gott das Saatgut und das Brot zur Speise. Das heißt, zunächst will Gott dein Versorger sein. Ja, er will der sein, der durch die Gaben der Schöpfung, durch gute Rahmenbedingungen, durch Begabung, die du hast, durch Talente, durch Menschen, die er in dein Umfeld stellt, durch Arbeit, durch Beziehungen. Er will dich erstmal versorgen. Und deshalb redet Jesus davon und sagt, sorgt nicht, sondern schaut euch die Vögel an am Himmel. Und dann gibt er dir Saatgut. Es bleibt also nicht nur darum, dass Gott mein Versorger ist, sondern er gibt mir Saatgut. Und das heißt Samen, die ich einsetzen kann, auf deinen Lebensacker kannst du deine Samen einsetzen. Das Saatgut, das Gott dir schenkt. Damit dort Frucht wächst. Und es ist dann Gott, der Wachstum schenkt und Gedeihen auf verschiedenen Feldern im Leben. Wahrscheinlich nicht immer gleich viel auf allen Feldern, aber Gott ist es, der das Wachstum schenkt, der Lebensfelder. Und dann entsteht Frucht. Und das Tolle an der Frucht ist, dass sie einerseits genossen werden kann, ich kann diese Versorgung genießen und andererseits ist in der Frucht wieder neue Saat, um zum Saatgut zu werden für noch mehr Frucht, um andere zu versorgen. Und das ist der Kreislauf des Gebens. Gott versorgt mich, er schenkt mir Saatgut. Und wenn ich dann entscheide, das Saatgut wieder auszustreuen, entsteht wieder neue Frucht und neue Versorgung, sogar für andere. Negativ ausgedrückt schreibt Paulus, wer spärlich sieht, wird spärlich ernten. Ja, natürlich, das ist eine alte Bauernweisheit, dazu bräuchten wir die Bibel nicht. Wenn du geizig bist mit deinem Engagement, deinem Einsatz, deiner Saat, kannst du nicht erwarten, dass reiche Frucht entsteht. Alles andere ist ein Wunder. Als ich noch Studierende unterrichtet habe, habe ich ihnen immer gesagt, wer wenig investiert, kann nicht erwarten, dass er am Ende eine super Klausur schreibt. Das ist ja klar. Das ist ein Prinzip von Saat und Ernte. Das gilt. Aber wir wissen auch, wir können viel einsetzen. Und trotzdem sind wir abhängig davon, dass es gelingt. Da hat Gott in meinem Leben einen kleinen Streich mir gespielt. Ich habe eine ganz glänzende Schullaufbahn gehabt bis zum Abitur. Und in meinem besten Fach war ich auf einmal krank, ohne es zu merken, und habe meine Klausur versemmelt. Im Abitur. Worst-Case-Szenario. Da hat der kleine Michael Rode mit 18 Jahren gelernt, dass es dann doch noch Segen braucht. So selbstverständlich könnte man sagen, dass du das erst mit 18 Jahren begriffen hast. Dass es nicht unsere Leistungsfähigkeit ist, sondern dass das dann auch noch Gnade braucht. Positiv, wenn du reichlich gibst, entsteht reiche Frucht. Hier steht, wenn du im Segen gibst. Zürcher hat hier übersetzt, wenn du im Zeichen des Segens säst. Seltsame Ausdrucksweise, aber das ist genau dieses, im Segen geben heißt in dem, was ich empfangen habe. In dem, was ich geschenkt bekommen habe, gebe ich. Im Segen gebe ich. Ich gebe von dem Segen weiter, den ich empfangen habe. Und das ist die Kraft zum Wachstum. Denn Segen ist die Kraft zum Wachstum. Das ist die himmlische Kraft, das, was wir von oben erbitten, damit wir es im Segen weitergeben können. Und aus unserem Segen sehen wir dann Segen. Und das hat Auswirkungen. Welche Auswirkungen hat das, wenn wir als Gemeinde lernen, reichlich zu geben? Eine Wirkung erwähnt Paulus hier in einem Nebensatz. Es gleicht den Mangel der Heiligen aus. Gemeint waren die Korinther in der Hauptstadt, gemeint waren gegenüber den Korinthern die Christen in der Hauptstadt Jerusalem, denen diese Kollekte dienen sollten. Die waren tatsächlich in Not geraten. Und die Gaben leisten Hilfe in der Not. Und das ist auch die erste Bestimmung für Gaben materieller Art und auch immaterieller Art, Not zu lindern. Und für Paulus ist das nicht die einzige, aber eine ganz wichtige Wirkung vom Geben. Es wird Not gelindert. Und mich fasziniert das, dass wir hier beim Erntedankopfer, wenn wir Geld einsammeln, wirklich unser Überfluss den Mangel woanders nicht stillt, aber ihm abhilft, ihm hilft. Beispielsweise ganz konkret helfen wir mit unserer Kollekte, unserem Erntedankopfer, Volontären in Israel. Wir ermöglichen durch Dienste in Israel, dass Volontäre Versöhnungsarbeit leisten an Holocaust-Überlebenden in Tel Aviv und anderen Orten. Hier seht ihr eine Volontärin, die darüber wieder berichtet, was das für sie ein Segen ist, dass sie so ein Volontariat machen kann. Und dass sie zwar gibt, aber gleichzeitig empfängt. Und dass sie gesegneter ist in der Begegnung mit den Holocaust-Überlebenden als die Holocaust-Überlebenden. Und dass die gesegnet sind, dass einer aus Deutschland kommt und ihnen einfach nur hilft. Und zwar wirklich hilft. Sie wäscht, sie pflegt, versorgt, mit ihnen spazieren geht. Ein Dienst der Versöhnung, der noch ohne Worte auskommt, weil sich in der Regel die Volontäre auf Hebräisch gar nicht verständigen können. Dafür geben wir. Wir geben heute für Mama Esther in Haiti. Und wir haben sie noch vor Augen. Sie war erst vor wenigen Wochen hier. Wir spenden für Mahlzeiten in einem Waisenheim. Und wir wissen aus den Tagesnachrichten, dass Haiti durch den Hurricane Matthew besonders gebeutelt ist. Wir haben von Dorit Haller diese Woche gehört, dass die Kinder wieder im Waisenheim sind, einige sind geschädigt, aber es ist noch glimpflich abgelaufen. Aber für das Land ist es eine Katastrophe. Und wir geben, dass in Malawi und Südafrika neue Gemeinden gegründet werden. Welcome from South Africa. We have a guest from South Africa today. Welcome in our midst. Hello. Wir haben heute einen südafrikanischen Gast unter uns, den wir hier begrüßen. Wir spenden, dass Kinder in einer Tagesstätte in Bethlehem willkommen sind. In Palästina. Wir spenden, dass von Hawaii aus abgelegene Inseln mit Schiffen angefahren werden können, um Menschen in Wort und Tat Gottes Liebe zu bringen. Unser Überfluss hilft deren Mangel. Unser Segen segnet andere, wenn wir ihn teilen, wenn wir ihn abgeben. Und vielleicht überlegst du, ach, ich hätte vielleicht doch noch mehr in die Kollekte geben sollen. Ich will dich nicht davon abhalten. Du kannst das hinterher machen. Wenn jemand sagt, na, er ist ja gar nicht konkret geworden. Aber wie du es in deinem Herzen beschließt. Wie du es für richtig hältst. Der Segen Gottes wird zu einer Saatgut des Segens. Und dadurch wächst nach diesem Text, er heißt es hier, Frucht der Gerechtigkeit. Welche Wirkung hat ein reichlich gebender Lebensstil? Ja, er lindert Not. Und es gibt noch eine Wirkung. Er bewirkt, dass Gott über alle Maßen gedankt wird. Ich habe diese Woche auf Facebook einen ganz tollen Post gesehen, den ich euch zeigen möchte. Nämlich, wie Menschen vor dem Essen sind. Ein Bild von Reichen vor dem Essen. Die ihr Essen per Smartphone fotografieren. Und ein Bild von Armen vor dem Essen. Kinder, wahrscheinlich in Indien, die Hände falten. Zum Gebet, als Dankeschön. Als ich mit 17 Jahren nach dem Abitur oder mit 18 nach Brasilien kam zum missionarischen Einsatz, werde ich nie den ersten Tag in Sao Paulo vergessen, als ich aus dem Flugzeug stieg. Wir sind direkt in einen Slum gefahren, in eine Favela. Und am Fuße der Favela war eine Mercedes-Benz-Geschäftsstelle. Und ich war verwundert, dass man in Brasilien die neuesten Mercedes kaufen kann. Und wir sind den Hügel hochgefahren und waren mitten im Slum, wo Kinder in Wellblechhütten lebten, die keine eigene Zahnbürste hatten und deshalb in diesem Favela, in einem kleinen Häuschen, in einer Wellblechhütte von der Baptistengemeinde, ihre eigene Zahnbürste mit Namen hatten. Mich hat es geschockt damals. Ich war wohlbehütet, nicht überreich, aber im Mittelstand aufgewachsen. Und es hat mich bis heute tief geprägt. Und wenn ich solche Bilder sehe, das sind nicht gestellte Bilder. Denn ich habe in Brasilien im Slum die fröhlichsten Gottesdienste erlebt. Die größte Dankbarkeit gegenüber Gott, die ich bisher erlebt habe, habe ich bei armen Menschen erlebt, die materiell nichts hatten. Das ist ein Geheimnis. dass Menschen, die materiell wenig haben, trotzdem sich reich von Gott beschenkt wissen können. Und es ist unsere Verantwortung, als wirklich reiche Gemeinde von unserem Überfluss abzugeben, aus Dankbarkeit. Ein Kollege schreibt Folgendes, der über diesen Text gerade gepredigt hat. Wenn wir Menschen helfen, mit ihnen teilen, dann bewegt sie das. Es bewegt andere innerlich. Und das kennen wir doch alle. Als uns jemand in einer schwierigen Notlage geholfen hat, als jemand mit uns geteilt hat, da hat uns das im Herzen zutiefst berührt. Und wahrscheinlich hat es die meisten von uns, wenn nicht alle, dazu gebracht, Gott zu danken. Wir haben den Menschen gedankt und wir haben sie gesegnet für ihre Hilfe und dann Gott gedankt, ihn gepriesen, weil er der Geber aller guten Gaben ist, weil wir hinter der Hilfe seine Hilfe und seine Liebe entdeckt haben. Und persönlich haben wir das als Familie auch schon so oft erlebt. In Falkensee, meine Frau hat eine chronische Krankheit und hatte in der Zeit akut mehrfach ganz plötzlich die Situation, dass sie ins Krankenhaus musste zur Behandlung. Und dann stand ich alleine da, voll berufstätig mit 3 Kindern. Und auf einmal, es waren jedes Mal Menschen in der Gemeinde zur Stelle, die geholfen haben, die uns praktisch versorgt haben, die reichlich gegeben haben, die auf einmal für Haushalt und Kochen und Kinderbetreuung gesorgt haben, über das Maß hinaus. Und das hat uns berührt und wir haben Gott gedankt für seine Hilfe durch sein Bodenpersonal. Ein drittes Beispiel, welche Wirkungen geben hat. Es lindert Not. Es berührt uns. Es macht uns dankbar. Diese Woche, auch auf Facebook, schreibt Christoph Lenzen, ein Pastor der FEG, das Großartige, wenn man in der finanziellen Versorgung abhängig von Gott ist, ist, dass man auch seine Versorgung erlebt und plötzlich einen Blankobriefumschlag im Briefkasten hat mit einem Geldgeschenk. Hashtag DNKGTT, das heißt Danke Gott. Christiane Müller, 3 Stunden später, vielleicht sollte ich ihn auch mal konkret um Geld bitten. Menschen sind dankbar gegenüber Gott, wenn sie auf einmal Versorgung erleben. Ich habe gerade bei einem Geburtstag die Unterlagen gefunden. Als ich im ein Jahr in Brasilien war, haben andere das ermöglicht. Und die Listen der Spenden der Mitglieder, das waren 10.000 D-Mark, die andere gegeben haben, damit ich ein Jahr als junger Mensch im Ausland sein durfte. Und das hat mich so dankbar gemacht. Und ich habe noch mal die älteren Geschwister und Jüngeren vor Augen gehabt. Wir haben letzte Woche Dankzettel eingesammelt. Und viele von euch haben aufgeschrieben, wofür sie dankbar sind. Reichlich geben berührt Menschen und sorgt für Dankbarkeit. Und Paulus nennt noch eine dritte Wirkung in seinem Text. Paulus schreibt, reichlich geben sorgt dafür, dass Menschen Sehnsucht bekommen nach christlicher Gemeinschaft. Er schreibt das so in Vers 13, weil ihr euch in diesem Dienst bewährt, weil ihr euch in diesem Dienst des Gebens bewährt, preisen sie Gott für den Gehorsam, mit dem ihr euch zum Evangelium von Christus bekennt. Sie preisen Gott für die Selbstlosigkeit, mit der ihr an ihnen und an allem Anteil nehmt. Und in ihrem Gebet für euch bezeugen sie ihre Sehnsucht nach euch angesichts der überfließenden Gnade, die Gott euch zukommt. Wenn heute im 2016 sich jemand überlegt, wie können wir missionarisch leben, wir können reichlich geben. Und es werden Menschen Sehnsucht bekommen nach der Gemeinschaft mit anderen Christen. Denn wer Menschen erlebt, die aus dem Segen heraus leben, die sich verschenken, die sich verschwenden, die nicht kleinkariert rechnen, sondern sich verschenken, weil Gott sie beschenkt, der wird fasziniert und bekommt Sehnsucht. Was müssen das für Leute sein? Warum machen die das? Wer gibt ihnen das? Wer ändert ihr Herz so an dieser Einstellung? Geben die nur, um ihr Gewissen zu beruhigen? Geben sie nur, weil sie autoritär dazu gezwungen werden? Geben sie nur, weil sie irgendeinem Gesetz folgen? Oder geben sie, weil sie sich verschenken, weil sie etwas von der Liebe Gottes verstanden haben? Was steckt dahinter? Und liebe Gemeinde, wir sind solch eine Gemeinde, an die Paulus schreiben würde, wie er in Kapitel 8, Vers 7 schreibt. Er schreibt dort, Ihr seid doch über die Maßen reich, in jeder Beziehung reich an Glauben, Begabung zur Rede, Erkenntnis an jeglichem Bemühen und an der Liebe, die wir in euch gewirkt haben. So beteiligt euch doch an diesem Werk der Gnade in reichem Maß. Wenn du nach Gelegenheiten suchst, dich zu beteiligen, in unserer Gemeinde und in der Gesellschaft gibt es davon reichlich. Mal allein in unserer Gemeinde, beim Spenden von Geld gibt es die Gelegenheit, beim Engagement für Menschen, beim Besuchen von Älteren, beim Besuchen von Kranken in der Klinik, beim Spielen mit Kindern im Flüchtlingswohnheim, im Reiterstadion oder im Kidsclub in Fahrenheide, jede Woche, beim wöchentlichen Kindergottesdienst in der Viva oder hier im Gebäude, parallel zum Morgengottesdienst, im Beamer-Team, das gerade Verstärkung sucht und dafür sorgt, dass wir hier was sehen, beim Kuchenbacken, beim Kaffee ausschenken, bei Weihnachten im Schuhkarton und so weiter und so fort. Wir haben in der Gemeinde 14 Dienstbereiche, 70 Aufgabenfelder. Wenn du dich noch fragst, wo kannst du was geben? Ich könnte dir eine Menge erzählen. Es gibt Gelegenheiten. Aber das Entscheidende steht am Ende. In Vers 7 steht: Jeder gebe, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat. Und das ist auch der tiefere Grund, warum wir als Pastoren nicht wissen wollen, wer wie viel Geld gibt in der Gemeinde. Und wir können auch nicht alles andere sehen, was du gibst, im Verborgenen. Sondern in deinem Herzen entscheidet sich, was du bereit bist zu geben, weil du in deinem Herzen entdeckst, wie reichlich du beschenkt bist. Deshalb dieser Vers. Jeder gebe, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, ohne Bedauern, ohne Zwang. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ohne Knurren, ohne Murren, ohne schlechtes Gewissen. Auch nicht nur, um dein Gewissen zu beruhigen. Freigebig, weil es Spaß macht zu geben. Weil es Spaß macht. Spaß macht. Es macht Spaß. Es macht einfach Spaß zu geben. Vorsicht. Oh, danke. Ach, der Kreislauf des Segens. Eigentlich wollte ich den Rest der Bonbons unserem Lobpreisteam von heute Morgen schenken. Jetzt ist das leider schon leer. Denn die drei, am Anfang der Woche, hatten wir noch keine Musik für diesen Gottesdienst. Wir hatten viele Teams, die auch mal eine Pause brauchen. Und dann habe ich Rufen Weiner angerufen und er hat gesagt, ja, das mache ich. Das ist eine Gabe, die ich von Gott habe und die möchte ich geben. Die möchte ich verschenken. Und das macht mir sogar Freude. Und wir sind dankbar, dass ihr euch vorbereitet habt und uns und Jens Begebann, der heute an der Audiotechnik sitzt, der saß hier gestern schon um 14 Uhr zur Trauung. Hab schon vorhin gesagt, könntest du da einen Kleber dran machen, bleibst du gleich sitzen. Und Dirk Sperzbach im Beamer-Team, ne, 3. Oktober, war er am Start, als alle sagten, freier Tag. Wir hatten hier Allianzgebet in der Oase. Er hat den Beamer bedient und heute ist er wieder da. Ich glaube, das ist gerade mal 6 Tage her oder so. So viele, die wir erwähnen müssten. Wir sind eine reiche Gemeinde. Wir haben so viele Gaben geschenkt bekommen, materiell und geistlich. Und es liegt an jedem Einzelnen im Herzen zu entscheiden, ich bin dabei, wenn es wieder heißt, reichlich geben. Oh, Entschuldigung. Amen.